Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Stefanie Gebert, hallo. Lebenslanges Lernen, eine Maxime, die auch politisch gewollt ist. Gerade erst hat der Bundestag beschlossen, mehr Geld in die Hand zu nehmen für die Weiterbildung. Arbeitsminister Hubertus Heil erklärte im Bundestag:
Die Weiterbildung, die Qualifizierung bleibt Kernaufgabe der Unternehmen. Aber wir wollen, dass alle Beschäftigten den Zugang zu Förderung und Qualifizierung erhalten können, und zwar unabhängig von Ausbildung, Lebensalter und Betriebsgröße.
Arbeitnehmer also sollen sich einfacher weiterqualifizieren können, klingt gut. Auf der Strecke bleiben aber diejenigen, die eine Weiterbildung dringend benötigen. Das zeigt eine aktuelle Studie, die wir gleich genauer in den Blick nehmen. Und wir schauen nach Winnenden. 10 Jahre nach dem Amoklauf an der Albertville-Realschule wird dort präventiv viel mit den Jugendlichen gearbeitet, um neue Gewalttaten zu verhindern. Wir haben gerade den Arbeitsminister gehört, der die Weiterbildung im Land voranbringen will. Wir alle sollen fit gemacht werden für die digitale Arbeitswelt. Der Staat will dabei unterstützen. In den letzten Jahren aber hat er sich aus den Kosten für solche Weiterbildungen herausgemogelt. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt, die öffentliche Finanzierung ist stark zurückgegangen. Sie hat sich fast halbiert in den vergangenen 25 Jahren. Besonders darunter zu leiden haben Langzeitarbeitslose und Menschen ohne Berufsabschluss. Martin Nowak ist Mitautor dieser Bertelsmann-Studie. Ich grüße Sie.
Schönen guten Tag.
Sie teilen in der Studie ein in 3 Kategorien, wer solche eine Weiterbildung finanzieren kann. Einmal wir selbst als Arbeitnehmer, dann der Betrieb und zum Schluss der Staat. Und der, sagen Sie, hat in den letzten Jahren immer mehr gegeizt.
Genau so ist es. Wir haben einen starken Abfall um 43% in den öffentlichen Bildungsfinanzierungen zu verzeichnen zwischen 1995 und 2015. Und der geht maßgeblich zum Beispiel zurück auf die zurückgegangene Förderung durch die Bundesagentur für Arbeit.
Das heißt also, in den 90er Jahren war es noch ganz anders. Da war der Staat viel involviert in die Finanzierung der Weiterbildung. Haben Sie eine Vermutung, warum die öffentliche Hand sich da weiter aus diesem Feld zurückgezogen hat?
Nun ja, Anfang der 90er Jahre hat man natürlich sehr stark gefördert, weil wir noch die Nachwendephase hatten. Dort waren viele Qualifizierungsbedarfe einfach da. Und dann kam Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre die Hartz-IV-Reform. Und in diesem Rahmen hat man dann auch ganz neu aufgestellt die Arbeit der Bundesagentur für Arbeit und hat in dem Rahmen auch die Weiterbildungsförderung stark eingestampft. Man hatte damals den Eindruck, dass viel am Markt vorbei gefördert wurde und hat dann die Bildungsgutscheine eingeführt, um dann stärker marktorientiert Weiterbildung zu fördern. Das hat aber ganz bestimmte Benachteiligte produziert und die leiden quasi heute noch darunter.
Der Arbeitsminister von der SPD, Hubertus Heil, sagt ja, Weiterbildung bleibt Kernaufgabe der Unternehmen. Und Sie sagen es gerade, hinten runterfallen dann diejenigen, die gar kein Unternehmen im Rücken haben. Dabei wäre für die eine Weiterbildung ganz besonders wichtig.
Das ist vollkommen richtig, und zwar ganz besonders diejenigen, die keinen Berufsabschluss haben, also die sogenannten Geringqualifizierten. Die sind 4-mal so häufig arbeitslos. Und wenn Sie im Betrieb sind, dann müssen Sie hoffen, dass Ihr Arbeitgeber einwilligt, eine Weiterqualifizierung hin zum Vollabschluss zu machen. Das ist mit dem neuen Qualifizierungschancengesetz jetzt möglich geworden. Aber Sie hängen halt immer noch am Arbeitgeber. Diejenigen, die keinen Arbeitgeber haben, sind komplett auf die Bundesagentur angewiesen und dort sind nur sehr wenig Gelder verfügbar im Hartz-IV-Segment für Weiterqualifizierung.
Das heißt, wenn man sich Ihre Studie anschaut, die ja auf die Vergangenheit schaut, dann wird sich auch in Zukunft nicht besonders viel für diese benachteiligte Gruppe verändern?
Nicht jedenfalls für diejenigen, die Hartz-IV-Empfänger sind. Für die Geringqualifizierten kann sich eventuell was tun, wenn sie einen starken Arbeitgeber haben, der sieht, dass in Zeiten von Digitalisierung und Fachkräftebedarf man auch was für seine Leute tun muss. Aber das ist natürlich schwer zu steuern.
Was müsste denn aus Ihrer Sicht passieren, damit die Weiterbildung an dieser Stelle keine Menschen hinten runterfallen lässt?
Nun ja, jetzt ist es ja so, im Qualifizierungschancengesetz ist ja ein Recht auf Weiterbildungsberatung verankert worden. Das haben dann auch Hartz-IV-Empfänger. Und derzeit ist es aber so, wenn in der Beratung zum Beispiel rauskommt, dass der geringqualifizierte Arbeitslose eigentlich jetzt eine Qualifizierung zum Vollabschluss bräuchte, zum Beispiel schrittweise über Teilqualifizierungen, dass er dafür kein Recht auf Förderung hat. Wenigstens diese Gruppe sollte dieses Recht bekommen.
Sehen Sie irgendeine Chance darauf, dass die aktuelle Bundesregierung das auch im Blick hat?
Ein Recht auf Weiterbildung wird natürlich schon seit langer Zeit gefordert. Bisher habe ich wenig Regierungsbewegung in diese Richtung gesehen.
Dabei ist die Bildung ein zentrales Thema auch dieser Bundesregierung, die sich das immer wieder gerne auf die Fahnen schreibt. Und da haben Sie in Ihrer Studie auch festgestellt, dass es durchaus Unterschiede gibt, an welchen Teil der Bildung investiert wird und in welchen nicht.
Ja, Sie haben vollkommen recht. Im frühkindlichen Bereich sehen wir durch den U3-Ausbau und auch durch den Kita-Ausbau einen Zuwachs von 150% in den letzten 20 Jahren. Auch im Schulbereich sind die Bildungsausgaben um 41,3% gestiegen. Also durch die Bank weg sieht man nun eine Bildungsexpansion. In der Weiterbildung ist das überhaupt nicht der Fall. Da hat man vielleicht in der Vergangenheit, als man noch hohe Massenarbeitslosigkeit hatte und auch qualifizierte Leute auf der Straße saßen, nicht so viel tun können und wollen. Jetzt allerdings, wo die Fachkräftebedarfe immer enger werden und wo die zunehmende Digitalisierung auch große Bedarfe an Qualifizierung aufmacht, muss der Staat gegensteuern und muss dringend investieren. Denn wenn Sie sich vorstellen, wir haben 4,6 Millionen Geringqualifizierte in Deutschland. Wenn wir die jetzt jahrzehntelang noch mitschleppen und von Weiterbildung ausschließen, dann kriegen wir auch soziale Probleme.
Der Staat vernachlässigt die Weiterbildung, vor allem für Langzeitarbeitslose und Geringqualifizierte. Das kritisiert Martin Noack und hat uns die entsprechende Studie der Bertelsmann Stiftung dazu gerade vorgestellt. Dankeschön. März 2009. Dieses Datum wird den Menschen in Winnenden in Baden-Württemberg immer im Gedächtnis bleiben. An diesem Tag schoss ein ehemaliger Schüler in der Alberwil-Realschule um sich. Er tötete 12 Menschen, später auf der Flucht 3 weitere und richtete die Waffe dann gegen sich selbst. Ein Amoklauf, der die Stadt und die Realschule zu einer tragischen Bekanntheit brachte. Das hat den Schulalltag verändert. Nicht nur an der Alberwil-Realschule. Gibt es jetzt Bemühungen, solche Gewalttaten frühzeitig erkennen und verhindern zu können? Wie Uschi Götz berichtet, sie beginnt ihren Beitrag mit einem Rückblick auf den 11. März, der die Öffentlichkeit erschütterte.
Der Täter hat die Alberwil-Schule betreten während des Unterrichts. Die Toten hatten teilweise noch ihre Schreibstifte in der Hand.
In der Realschule in Winnenden starben vor 10 Jahren 8 Schülerinnen, ein Schüler und eine Lehrerin sowie 2 Referendarinnen. Ein Klassenzimmer ist heute Gedenkraum. 15 weiße Pulte mit Fotos der Verstorbenen erinnern an glückliche Zeiten dieser Menschen, darunter auch jene 3 Männer, die der Täter auf seiner Flucht ermordet hat. 1,5 Jahre nach der Tat kam Sven Kubik als Schulleiter an die Alberwil-Realschule. Das Gebäude wurde umgebaut. Glasfassaden lassen heute viel Licht in die Schule. Lachende Schüler laufen durch das Haus. Manchmal sind auch Eltern zu sehen, die ihre Kinder hier verloren haben.
Beispielsweise haben wir mit Eltern einer ermordeten Schülerin Kontakt, die ein Projekt unterstützen mit Namibia.
Nach der Tat hatten sich einige Eltern zunächst in einem Aktionsbündnis zusammengeschlossen. Sie forderten ein schärferes Waffenrecht. Noch im selben Jahr gab es gesetzliche Änderungen. So wurde die Altersgrenze, ab der Jugendliche mit Großkaliberwaffen schießen dürfen, von 14 auf 18 Jahre hochgesetzt. Aus dem Bündnis entstand Ende 2009 die kirchliche Stiftung gegen Gewalt an Schulen. Stiftungsvorsitzende ist Gisela Meyer. Sie hat ihre Tochter Nina verloren, damals eine 24-jährige Referendarin. Die Stiftung ist auch Anlaufstelle für Fragende.
Dieses Beratungsnetzwerk, das ist das, was wir tun zur sogenannten Amokprävention, ohne irgendeinen Anspruch zu stellen. Wir können alles verhindern. Aber was wir tun können, ist, dass wir Ansprechpartner sind für Menschen, die in Sorge sind.
Britta Bannenberg, Professorin für Kriminologie, ist indes überzeugt, Amokläufe lassen sich verhindern. Es ginge darum, das Verhalten auffälliger Menschen richtig zu deuten. So seien potenzielle Täter meist schwer zugängliche, extrem gestörte junge Männer. Auch an ihrem Lehrstuhl in Gießen steht ein Beratungsteam zur Verfügung. Verhält sich ein Mitschüler, der Freund oder Sohn zunehmend auffällig, gibt es dort Rat. Die Amok-Experten können auch die Polizei einschalten.
Wenn Personen entdeckt werden, die eine Tat planen und wenn dann interveniert wird, also polizeiliche Nachfrage, vielleicht Durchsuchung des Zimmers, Vernehmung, dann wird natürlich erstmal geklärt, ist ein unmittelbarer Schusswaffenzugang vorhanden.
Eine Intervention, auch eine psychiatrische Abklärung, nehme meist die Luft aus der Planung des potenziellen Amokläufers, so Bannenberg. Die Kriminologin war Mitglied einer Expertenkommission, die den Amoklauf von Winnenden analysiert hat. Über 80 Empfehlungen legte der Kreis vor. In den darauffolgenden Jahren wurde vieles umgesetzt. Andreas Kreis, Rektor am Eugen-Bolz-Gymnasium in Rottenburg am Neckar.
Nach dem Amoklauf von Winnenden kann ich sagen, dass an meiner Schule alle Türen Knäufe haben außen. Das heißt, kein Zimmer kann ohne Schlüssel betreten werden. Zweite ist, es gibt ein Alarmierungssystem, das getrennt ist vom Feueralarm.
In Krisensituationen bekommen Lehrer und Hausmeister über sogenannte Pager Warnmeldungen vom Lagezentrum der Polizei. Dieses Alarmsystem ist mittlerweile in allen öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg installiert. Auch viele andere Vorschläge der Experten zur Vorbeugung von Amokläufen wurden umgesetzt, sagt CDU-Kultusministerin Susanne Eisenmann.
Wir haben die schulpsychologische Beratung deutlich ausgebaut, um im Vorfeld schon zu spüren, auf Hinweise zu reagieren, wo es Probleme geben kann, wo es Handlungsbedarfe gibt. Wir haben die Anzahl der Beratungslehrkräfte, die in den Schulen, die in den Partnerschaften vorhanden sind, deutlich erhöht. Wir haben ein Gewaltpräventionsprogramm nach Dan Olweus eingeführt.
3 Jahre nach dem Amoklauf in Winnenden eröffnete an der Universität Tübingen ein Kompetenzzentrum für Schulpsychologie. Die Zahl der Schulpsychologen ist über die Jahre verdreifacht worden. Heute gibt es über 200 Stellen in Baden-Württemberg.
Richtig und wichtig findet die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft das, dass es mehr Beratungslehrkräfte und Schulpsychologen gibt. Aber sie warnt am Jahrestag auch davor, dass das Personal lange nicht ausreicht, um alle Schulen angemessen versorgen zu können. Das gilt, so sagt es die GEW, für die Psychologen, aber auch für die Stellen der Lehrerinnen und Lehrer selbst. Die Landesregierung müsse dringend mehr tun, so die Forderung. In Freundschaftsbüchern, die Schülerinnen und Schüler gern untereinander austauschen und ausfüllen lassen, ist die Frage nach dem Lieblingsfach eine gern genommene. Sport tauchte häufiger auf. Bei mir war es Deutsch, darum bin ich beim Radio gelandet. Mathematik ist da seltener genannt. Das Fach polarisiert. Man liebt es oder man hasst es sogar, weiß auch der Mathematikprofessor Christian Hesse von der Universität Stuttgart.
Es liegt daran, dass manche eine starke Affinität dazu haben, es immer schon gemocht haben, dass es ihnen leicht fiel, dass es ihnen auch Spaß macht. Und dann gibt es andere, denen es keinen Spaß macht, die dann auch irgendwann abgehängt worden sind. Und wenn man in der Mathematik abgehängt worden ist, dann fällt der Einstieg ganz schwer, weil die späteren Dinge auf den früheren aufbauen. In der Mathematik bauen zum Beispiel Vektoren auf Zahlen auf und Tensoren bauen auf Vektoren auf. Und insofern sollte man ständig am Ball bleiben, nicht zu lange die Dinge schleifen lassen.
Das Fach Mathematik, warum wir es lieben sollten und wie Aversionen abgebaut werden können, das werden wir in dieser Woche mal genauer beleuchten hier im Deutschlandfunk. Bei mir ist Ralf Krauter aus der Forschungsredaktion. Er hat selbst Physik studiert. Da gehört Mathe natürlich ordentlich schön dazu. Schönen guten Tag erstmal.
Hallo Frau Giebel.
Was genau hat Sie denn so fasziniert an dem Fach, an Mathematik?
Ja, ich hatte eigentlich eher so eine Hassliebe zu Mathematik. Also als Physikstudent musste man das ziemlich intensiv betreiben, zumindest bis zum Vordiplom. 3 Semester höhere Mathematik waren vorgeschrieben. Ich habe mich da eher schwer getan, muss ich sagen, weil die Mathe an der Universität so gar nichts mit dem zu tun hatte, was man von der Schule kannte. Es war eine völlig andere Art von Problemstellung, mit dem man da plötzlich zu tun hatte. Und man wurde doch ziemlich ins kalte Wasser geworfen, so fühlte ich mich. Trotzdem war für den Physiker Mathe natürlich das zentrale Handwerkszeug. Der liebe Gott hat nun mal merkwürdigerweise das Universum offenbar so organisiert, dass ganz viele Dinge mathematischen Formeln gehorchen. Der Lauf der Gestirne ist nur ein Beispiel. Und diese Hassliebe ist bei mir dann irgendwann auch der Faszination gewichen, weil man einfach festgestellt hat, wie viele Dinge tatsächlich sich mit mathematischen Zusammenhängen erklären und verstehen lassen. Deswegen Mathe ein tolles Werkzeug, finde ich, das mehr Begeisterung von vielen Menschen verdient hätte.
Welche Wege es gibt im Studium der Mathematik und wie Mathelehrer ihren Unterricht auch spannender gestalten können, das sind unter anderem 2 Bereiche, die wir hier bei Campus und Karriere unter die Lupe nehmen werden. Sie haben es gerade schon angedeutet, Mathematik im Unterricht und das Studium sind 2 völlig verschiedene Paar Schuhe. Hatten Sie gute Mathelehrer?
Meine Mathelehrer waren okay, würde ich sagen, wobei in der Schule, so wie ich Mathe in Erinnerung habe, sich die Dinge ja meistens darauf beschränkt haben. Der Lehrer hat was erklärt, man hat eine Lösungsstrategie für ein bestimmtes Problem präsentiert bekommen, hoffentlich verstanden, und hat die dann angewendet und Übungsaufgaben dazu gerechnet. So liefen auch die Klassenarbeiten, und wenn man das einmal verstanden hatte, wie so eine Kurvendiskussion funktioniert, dann konnte man das eigentlich immer machen, und das war relativ idiotensicher. Die Mathematik, mit der sich die echten Mathematiker beschäftigen, damit meine ich jetzt nicht die Mathelehrer, ohne denen zu nahe treten zu wollen, die sind in ganz anderen Sphären unterwegs. Da geht es um Beweise, abstrakte Räume, Dinge, die natürlich Laien extrem schwer zu vermitteln sind. Aber deswegen ist eben auch diese Hürde von Mathe in der Schule zu Mathe an der Universität, zu dem, was Mathematiker eigentlich umtreibt im täglichen Leben, die ist relativ groß. Und wir versuchen in dieser Themenwoche eben im Deutschlandfunk diese Woche da so ein bisschen eine Brücke zu bauen zwischen den Laien und den Mathematikern und ihren faszinierenden, aber auch komplexen Gedankenwelten.
Sie haben es gerade angedeutet, dass Mathe nicht nur bedeutet, abstrakte Kurvendiskussionen zu führen, sondern eben auch ganz klar mit unserem Leben, mit unserem Alltag zu tun hat. Das ist ein Schwerpunkt, den Sie bei Forschung aktuell setzen wollen.
Definitiv. Also wir wollen einfach mal erklären, wo Mathe in unserem Leben, im Alltag wirklich relevant ist. Und wir haben uns dazu kompetente Unterstützung geholt von einem Mathe-Erklärer, einem Mathe-Versteher, Professor Christian Hesse von der Universität Stuttgart. Und der ist eben wirklich Profi darin, Laien zu erklären, warum Mathe in unserem Alltag irrsinnig wichtig ist. Er wird uns zum Beispiel erklären, was die Mathematik über die Liebe verraten kann. Da spielt zum Beispiel das 5:1 Verhältnis eine wichtige Rolle, anhand dessen man relativ früh erkennen kann, ob ein Paar, das glücklich zusammen ist, das auch noch viele Jahre später sein wird. Wir werden mit ihm auch sprechen über die Chancen, im Lotto zu gewinnen und was man am besten tun soll. Ich habe, so viel kann man schon vorwegnehmen, gelernt, dass wenn man tippt, die Summe der Zahlen immer größer als 164 sein sollte. Denn dadurch stellt man sicher, dass wenn man dann doch mal 6 Richtige hat, was sehr unwahrscheinlich ist, nicht ganz viele andere auch einen Teil von dem Geld abbekommen wollen. Also es gibt viele so kleine Details aus dem Kosmos der Mathematik, die sehr faszinierend sind, die wir vermitteln werden, um den Leuten wirklich klarzumachen, den Menschen klarzumachen. Mathe ist spannend, es hat direkten Bezug zu ihrem Alltag und es würde sich durchaus lohnen, dann ein paar Hemmschwellen abzubauen und offen zu sein und einzutreten in diesen faszinierenden Kosmos der Zahlen und Zusammenhänge.
Dankeschön. Ralf Krauter aus der Forschungsredaktion Mathe fürs Leben heißt dann auch passenderweise unsere Themenwoche im Deutschlandfunk in der Sendung Forschung aktuell und bei uns bei Campus und Karriere in Zusammenarbeit mit der Stiftung Rechnen. Und wer jetzt schon ordentlich Lust bekommen hat und sich einen Überblick verschaffen will, der ist herzlich eingeladen, auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de nachzuschauen. Dort gibt es viele Beiträge schon jetzt zum Reinhören und wir haben für Sie alles Wissenswerte kompakt zusammengefasst. Und wir starten hier gleich schon mit einer Übersicht. Was kann ich werden, wenn ich Mathe studiert habe?
Mathe fürs Leben. Von Zahlen und Zusammenhängen.
Wem Mathematik in der Schule leicht gefallen ist und wer Spaß an dem Fach hatte, der überlegt vielleicht tatsächlich, dieses Fach auch zu studieren. Und das kann sich beruflich auszahlen, wie Tobias Krone in seinem Beitrag zeigt. Denn Mathematiker können durchaus Karriere machen, anders als das Klischee vermuten lässt.
Mathematiker gelten als die Denker schlechthin und manchmal auch als etwas weltfremd. Wohl auch deshalb, weil Mathematik ein eher abstraktes Fach ist, gibt es das Bild vom arbeitslosen Mathematiker. Doch das ist ein Klischee aus der Vergangenheit, denn Mathematik hat heutzutage viele Anwendungen.
Das ist in den Versicherungen, es gibt die ganzen neuen Fintech-Sachen, Machine Learning, überall steckt Mathematik dahinter.
Der Mann, der das sagt, ist promovierter Mathematiker, verdient mit Rechnen sein Geld und heißt noch dazu Georg Denk. Dass der sportliche Mitfünfziger im Norweger Pulli heute seinen Grips für die Computerindustrie einsetzt, hätte er sich vor 35 Jahren noch nicht vorstellen können. Aber gerade in diesem Bereich sind Mathematiker gefragt. Und auch der Sprecher der Deutschen Mathematikervereinigung, Professor Günther Ziegler, beobachtet, dass es seinen Studierenden nicht schwerfällt, in der Berufswelt zu landen.
Das führt letztlich dazu, dass wir vor vielen Jahren schon gesagt haben, die arbeitslosen Mathematiker in Deutschland passen in einen Bus. Und ich habe den Eindruck, dass inzwischen da eigentlich ein VW-Bus reicht.
Auch Georg Denk hatte sich bei Studienbeginn wenig Gedanken über einen zukünftigen Job gemacht.
Mathematik passt. Hat mir in der Schule gut gefallen. Die Berufsaussichten sind gut. Die Arbeitslosenquote ist gering. Ich mach mal. Ohne jetzt so wirklich konkreten Plan gehabt zu haben, ich möchte das und das jetzt später beruflich machen.
Während seines Studiums begann er nach Anwendungen für seine abstrakte Rechenkunst zu suchen und fand sein Berufsfeld in der Computerindustrie. Seine Diplomarbeit schrieb er beim Münchner Elektronikriesen Siemens, wo er nach der Promotion in die Entwicklung von Computerchips wechselte. Inzwischen tüftelt er in einer Arbeitsgruppe beim Halbleiterkonzern Infineon an einem Computerprogramm, das die Funktionen neuer Computerchips simuliert.
Es ist eben kein Versuchsaufbau, weil das ist das, was so teuer ist, sondern man macht ein Modell. Das heißt, man überlegt sich in der Schaltung, ich habe Transistoren drin, ich habe Widerstände drin und die zu einem Widerstand, das kennt jeder aus der Schule, das Ohmsche Gesetz, so verhält sich Stromspannung. Transistor ist ein bisschen komplizierter. Und die ganzen Sachen werden dann zusammengeworfen in ein großes Modell und im Endeffekt löst man eine Differentialgleichung.
Das Grundprinzip eines Computerchips ist immer das gleiche, nur die Anforderungen an neue Chips ändern sich. Und so gibt es für Georg Denk und seine Kollegen immer mal wieder Kreativphasen.
Wenn jetzt die Designer sagen, wir hätten gern eine neue Analyse, wir wollen was sehen aus der Simulation, was wir bis jetzt noch nicht gesehen haben, dann muss man sich überlegen, was heißt das mathematisch? Das heißt, man hockt wirklich ein paar Tage am Schreibtisch mit einem Zettel und einem Stift, schreibt Gleichungen auf, Integrale, versucht partiell zu integrieren und hin und her und entwickelt sozusagen die mathematische Fragestellung, die der Designer haben möchte. Und wenn es dann passiert ist, dann geht es ans Implementieren.
Das bedeutet, die Mathematiker schreiben den Programmalgorithmus um. Zur Chipentwicklung kam Georg Denk über seine Diplomarbeit in Numerik, die er bei Siemens schrieb. Und er blieb auch nach seiner Doktorarbeit in der Chipsparte. Lena Hupp promovierte ebenfalls in Mathe, aber sie beschäftigte sich mit einer sehr praxisnahen Problemstellung.
Es geht darum, Flugzeuge auf Fluglandebahnen zu planen. Und zwar so, dass wenn eine Unsicherheit eintritt, also beispielsweise schlechtes Wetter, dass ich möglichst schnell umplanen kann und möglichst geschickt. So, und auch das kann man wieder als mathematisches Optimierungsproblem formulieren. Also es steckt, man möchte es gar nicht meinen, aber sehr viel Theorie dahinter auch.
Lena Hupp arbeitet seit einem Jahr bei Siemens in der Abteilung Künstliche Intelligenz und Datenanalyse. Ihr Fachgebiet mathematische Optimierung. Sie sorgt mit ihren Formeln dafür, dass künstliche Intelligenz die Probleme in der Industrie auch wirklich intelligent angeht. Etwa wie verschiedene Werkzeuge optimal in einer Maschine angeordnet werden. Bis zu 20% weniger Zeit braucht die Maschine dann, hat ein Kunde herausgefunden, weil Lena Hupp und ihre Kolleginnen eine mathematische Formel dafür gefunden haben. Dem Klischee vom weltfremden Eigenbrötler entspricht die 32-Jährige mit ihrem herzlichen Lachen nicht. Auch im Team arbeiteten alle sehr gut zusammen. Fragen zu stellen sei unter Mathematikern kein Problem. Im Gegenteil, da beginne die Lösungssuche doch erst. Und dem Vorurteil, dass Frauen schlechter im Rechnen seien, ist Lena Hupp in der Realität nie begegnet.
Ich denke, das ist nichts, wo wir uns als Frauen verstecken müssen. Und ich habe nie irgendeine schlechte Erfahrung gemacht. Von dem her kann ich es nur empfehlen.
Wie Amerikaner das Jodeln lernen, darum geht's gleich bei Corso Kunst und Pop. Das war Campus und Karriere für heute mit Stefanie Gebert. Ich sage danke fürs Zuhören und einen schönen Nachmittag noch. Tschüss.